Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, 1964 wurde der schwarze Südafrikaner Nelson Mandela auf der gefürchteten Gefängnisinsel Robben Island eingesperrt. 18 Jahre blieb er dort in Gefangenschaft. Als hochrangiger politischer Gefangener wurde er fernab der anderen Häftlinge auf der Isoliststation im sogenannten Block B untergebracht. Die politischen Gefangenen dort hausten in winzigen Einzelzellen, durften keine Zeitung lesen oder Radio hören, Unterhaltungen untereinander waren verboten, Besuche wurden nur alle 6 Monate gestattet, die wenigen Briefe, die sie schreiben oder empfangen durften, waren bis zur Unleserlichkeit zensiert. Diese Sonderbehandlung hatte System. Den Staatsfeinden sollte in ihrer Isolation endgültig das Rückgrat gebrochen werden. Allen voran Mandela. Aber das gelang nicht. Mandela verzichtete darauf, seinen Peinigern mit Hass zu begegnen. Er verzichtete darauf, Rachepläne zu schmieden. Und er verzichtete darauf, Vergeltung zu planen. Die Quälereien, die ihn brechen sollten, blieben ohne Wirkung. Später, als Mandela längst Staatspräsident von Südafrika geworden war, fragte ihn der frühere Präsident der USA, Bill Clinton, einmal, wie er es denn geschafft habe, seinen Gefängniswärtern zu vergeben. Und Mandela antwortete sinngemäß: Als ich zum Gefängnistor hinausging, wusste ich, wenn ich diese Menschen gehasst hätte, dann wäre ich trotz Freiheit in einem inneren Gefängnis geblieben. Um einen Verzicht wird es jetzt auch in dieser Predigt gehen, aber nicht um einen Verzicht, den ein Mensch verwirklichte, sondern um einen Verzicht, den Gott vollzog. Am zurückliegenden dritten Advent haben wir unter der Überschrift »Der große Verzicht«, das hat Dietmar Wehrmann gemacht, schon einiges dazu entdeckt. Wir haben gesehen, Gott ist ein Gott des Verzichts. Er ist nicht ein Gott, der sicher und unangreifbar im Himmel sitzt und sich schön raushält aus allem, was hier auf der Erde so abläuft. Gott ist nicht ein Gott, der sich abschottet, damit alles hübsch beim Alten bleibt. Oh nein, Gott ist ein Gott, der seinen unermesslichen Reichtum links liegen lässt. Er ist ein Gott, der sich arm macht und angreifbar. Gott ist ein Gott, der was riskiert, der sich auf gefährliche Dinge einlässt und schmerzhafte Dinge einlässt. Und das alles nur, weil er uns Menschen so liebt. Gott ist ein Gott, der was riskiert und verzichtet, nur um uns Menschen zu gewinnen. Er ist, so könnte man sagen, ein Gott des Verzichts. So viel bedeuten wir Menschen ihm. Und so einen großen Platz haben wir in seinem Herz. Heute wollen wir noch etwas tiefer in dieses Thema einsteigen und der Abschnitt aus dem Philipperbrief, der hier schon vor 3 Wochen Thema war, soll heute noch einmal unsere Richtschnur sein. Hören wir also noch einmal diesen besonderen Abschnitt, bitte bleiben Sie sitzen, aus dem Philipperbrief, der uns die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive des Himmels erzählt. Philipper 2, 6-11. Jesus Christus war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Gott ist ein Gott des Verzichts. Als Jesus aus der Ewigkeit auf den Planeten Erde kam, um hier als ein kleiner Mensch zu leben, da verzichtete er auf sehr vieles. Er legte Vorrechte und Privilegien ab, die er im Himmel ganz selbstverständlich hatte. In der Welt Gottes gab es absolut nichts Böses, kein Unrecht, keine Lügen, keine Täuschung, keine Gewalt. Nur Licht, Licht, Licht. Es herrschte perfekte Gemeinschaft zwischen dem Vater, dem Sohn, also Jesus, und dem Heiligen Geist. Gemeinschaft in unmessbarer Tiefe, Geborgenheit und Glück. Und das ewig, ohne Ende. Jesus legte das Privileg ab, dort zu sein. Er verzichtete. Aber Jesus gab auch die Ehre auf, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte. Die Anerkennung und den Respekt, die ihm vom Vater und vom Heiligen Geist entgegengebracht wurde. Er kam stattdessen auf die Erde, wo was passierte? Wo er angefeindet wurde, verhöhnt und verachtet. Ist es nicht so? Er legte das Privileg ab, im Himmel zu wohnen, wo Sünde unbekannt ist, und kam auf den Planeten Erde, der prallvoll ist mit dem Zeug. Er verzichtete. Und Jesus gab auch die einzigartige Autorität auf, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte, und ordnete sich in seinem Leben auf der Erde völlig dem Vater unter. Er kam als Diener. Die Bibel sagt es radikaler, als Sklave und nicht als König, der sich bedienen lässt. Er verzichtete. Und schließlich gab Jesus sogar seine völlig einzigartige Beziehung zu seinem Vater im Himmel auf. Wissen wir alle, als die schlimmen letzten Stunden am Kreuz kamen, da hat er geschrien, weil diese Beziehung abrupt endete. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er gab das Vorrecht auf eine einzigartige, tiefe Beziehung zu seinem Vater im Himmel auf. Er verzichtete, um uns Menschen zu gewinnen. So haben wir es gesehen. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Punkt 1, ein bewegender Liebesbeweis. Vers 8. Er, nämlich Jesus, erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst. Das klingt nicht gerade attraktiv, wenn Sie mich fragen. Das erinnert spontan an Menschen, die an sich kein gutes Haar lassen, die förmlich erdrückt werden von Minderwertigkeitsgefühlen, die mit gebeugtem Kopf und mausgrau durch ihr Leben trotten, die kaum jemals lächeln und wenn, dann nur traurig, die sich ständig wegdrängen lassen von anderen und nicht selten zum Spielball der Launen anderer werden. Sie erniedrigen sich selbst. Wer bin ich schon? Und all das ist hier nicht gemeint, ist hier wirklich nicht gemeint. Die Erniedrigung, die hier gemeint ist, ist etwas höchst Kraftvolles und Souveränes und setzt stabiles Selbstbewusstsein voraus. Die Erniedrigung, um die es hier geht, hat nichts, aber auch gar nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder mit Kriechertum. Sie ist ein souveräner Entschluss. Hier ist ein Beispiel. Booker T. Washington, er lebte im 19. Jahrhundert in den USA, war ein Schwarzer und ein sehr bekannter amerikanischer Pädagoge, Sozialreformer und Bürgerrechtler. Kurz nachdem er das Amt des Präsidenten der Tuskegee-Universität in Alabama übernommen hatte, unternahm er einen Spaziergang in einem der reichen und exklusiven Stadtviertel der Stadt. Plötzlich hielt ihn eine vermögende weiße Frau an. Die Frau wusste nicht, wen sie vor sich hatte. Sie fragte ihn, ob der schwarze Boy, so nannte man Schwarze damals, der schwarze Boy, nicht Lust habe, sich ein paar Dollar zu verdienen und für sie Holz zu hacken. Weil er gerade keine drängenden Termine hatte, lächelte Professor Washington, folgte der Lady zu ihrem Anwesen, krempelte die Ärmel hoch und machte sich ans Holzhacken. Dann schleppte er die Holzscheite in das Wohnzimmer der Frau und stapelte sie neben dem Kamin auf. In diesem Moment erkannte ihn ein kleines Mädchen, das im Hause wohnte, und das erzählte der Frau später, wer der holzhackende Schwarze eigentlich gewesen war. Am nächsten Morgen kam die Frau sehr verlegen und beschämt in sein Büro auf dem Universitätsgelände und entschuldigte sich bei ihm. Es ist alles in bester Ordnung, Madam, sagte Washington. Ab und an genieße ich es, mich körperlich ein wenig zu betätigen. Und abgesehen davon ist es für mich immer eine Freude, etwas für einen Freund zu tun. Die Frau schüttelte ihm bewegt die Hand und sagte, seine Demut und seine Großzügigkeit hätten ihr Herz für ihn und seinen Dienst an der Universität gewonnen. Wenig später bewegte sie einige ihrer vermögenden Freunde und Nachbarn dazu, gemeinsam mit ihr viele tausend Dollar für die Arbeit der Tuskegee-Universität in Alabama zu spenden. Verstehen Sie, Washington hätte das mit der Holzhack-Aktion nicht machen müssen. Er hätte die Frau einfach stehen lassen können und seiner Wege gehen. Kein Problem. Aber er entschied sich dafür, das Spiel mitzuspielen und der nichtsahnenden Frau einfach etwas Gutes zu tun. Er war Professor und Präsident einer Universität. Aber aus freiem, souveränem Entschluss begab er sich auf die Stufe eines ungelernten Holzhackers. Er hätte der Sache jederzeit ein Ende machen können, ganz klar. Aber er entschloss sich, die Aufgabe zu Ende zu führen und sich dann ein paar Dollars in die Hand drücken zu lassen. Aus freiem, souveränem Entschluss begab er sich auf die Stufe eines ungelernten Holzhackers. Und genau das ist gemeint, wenn es in unserem Predigtext von Jesus heißt, er erniedrigte sich selbst. Aus freiem, souveränen Entschluss begab sich der Sohn Gottes auf die Stufe von Geschöpfen, die weit unter ihm rangierten. Er tat das, weil er eine Aufgabe zu erfüllen hatte, nämlich Rettung zu bringen für Verlorene. Jesus hätte dieser Sache jederzeit ein Ende machen können, wenn er gewollt hätte, ganz klar. Aber er entschloss sich dazu, seine Aufgabe zu Ende zu führen. Warum? Weil er uns liebte und weil er unbedingt Rettung bringen wollte. Das ist gemeint, wenn es in Vers 8 heißt, er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und jetzt müssen Sie sich das vorstellen. Jesus wusste, wer er war. Jesus wusste, dass er eigentlich in die strahlende Welt seines Vaters im Himmel gehörte. Er wusste, dass der Vater durch ihn das Universum mit seinen Milliarden von Galaxien geschaffen hatte. Er wusste, dass er ohne Sünde war. Er wusste, dass er die Wahrheit war und den Menschen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit brachte. Er wusste, dass er Gott in Person war. Ich und der Vater sind eins, hat er mal gesagt, Johannes 10, Vers 30. Also er wusste das alles. Er war so souverän. Und was erlebte er, als er sich als Mensch auf der Erde im Land Israel bewegte? Was erlebte er? Er erlebte, dass viele Menschen ihm mit Ablehnung begegneten. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, hat Jesus mal gesagt, und ihr nehmt mich nicht an. Und so war es wirklich. Die Tempelpriester lehnten ihn ab. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lehnten ihn ab. Am Ende hassten sie ihn und verfolgten ihn mit ihrem Hass. Nachts musste Jesus die Stadt Jerusalem verlassen. Warum? Da waren die Killerkommandos unterwegs, die auf ihn angesetzt waren, um ihn ganz leise zu töten. Schriftgelehrte und Gesetzeskundige versuchten wieder und wieder, ihm eine Falle zu stellen, ihn mit Worten zu fangen, um ihn anklagen zu können. Der Wahrheit, die Jesus ihnen brachte, begegneten sie mit Verdrehungen und Lügen. Sein Angebot der Rettung und Vergebung rief bei ihnen nur Empörung hervor. Wenn er Menschen heilte, Tausenden von Hungrigen zu essen gab und Tote auferweckten, sagten sie, er hat den Teufel im Leib. Hunderttausende feierten ihn, stimmt, am Palmsonntag. Feierten ihn wie einen König, aber dann merkten sie, dass dieser König nicht den Willen des Volkes, sondern den Willen des Vaters im Himmel tat. Und da wich die Begeisterung, wich einer tödlichen Stille. Und dann riefen plötzlich Hunderttausende hinweg mit ihm, kreuzige ihn. So war das. Jesus machte Bekanntschaft mit einer Welt, die religiöse Traditionen und Rituale hochhielt. Aber gegen Gott rebellierte. Er machte Bekanntschaft mit einer Welt, für die der lebendige Gott nur eine lästige Konkurrenz war. Er erlebte eine Welt, die im tiefsten ihres Herzens Gott weghaben wollte und die darum auch ihn, den Sohn Gottes, weghaben wollte. Was meinen Sie? Hätte es nicht nahegelegen, für Jesus zu sagen, warum tue ich mir das alles eigentlich an? Ich komme, um Ihnen die dringend benötigte Rettung zu bringen und Sie begegnen mir als Feinde. Ist so eine kaputte, verkommene Menschheit überhaupt den ganzen Einsatz wert? Nein, das ist sie nicht wert. So hätte er sagen können, oder? Das hätte nahegelegen. Es hätte nahegelegen, das Projekt Rettung einfach abzubrechen. Aber Jesus brach das Projekt nicht ab. Er blieb auf seiner selbstgewählten Stufe als Mensch, ließ sich weiter verachten, verspotten, drangsalieren und angreifen. Er duldete weiter den kolossalen Widerstand, den eine in Sünde erstarrte Menschheit ihm entgegensetzte. Warum? Weil er die Verlorenen liebte. Dass Jesus so lange auf der Erde aushielt und nicht aufgab, ist darum ein einziger großer Liebesbeweis. Und dann am Ende? Der Verrat durch die Jünger, ein unfairer Prozess, ein himmelschreiendes Fehlurteil und dann die Geißelung mit einer römischen Lederpeitsche. Wissen Sie, die meisten überlebten so eine Geißelung nicht. Jesus überlebte. Aber der Schmerz muss furchtbar gewesen sein. Und dann die Kreuzigung. Die antiken römischen Geschichtsschreiber berichten, dass man 1000 Tode starb am Kreuz, bevor man endlich den letzten Atemzug tat. Die Schmerzen, die ein Gekreuzigter auszuhalten hatte, sind mit Worten nicht zu beschreiben. Die Kreuzigung war ein schreckliches, schamvolles Sterben. Sie war reserviert für die schlimmsten Kriminellen. Nackt und gepeinigt von Luftnot und Schmerz hing man über einer Menschenmenge, die einen anglotzte und verspottete. Natürlich hätte Jesus vom Kreuz runtersteigen können. Das hätte sehr nahe gelegen für ihn. Und wie groß muss die Versuchung gewesen sein, genau das zu tun. Aber er wollte es nicht, weil es dann keine Rettung für die Menschen gegeben hätte. Und weil er seinem Vater im Himmel gehorchen wollte, auch bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum ist die Erniedrigung, die Jesus wählte, als er ein Mensch wurde, und ganz besonders dann sein Sterben am Kreuz, ein einziger, großer, bewegender Liebesbeweis. Ein Christ aus dem 4. Jahrhundert, sein Name ist Aurelius Augustinus, hat in einem seiner Bücher dazu Folgendes geschrieben. Er schreibt, das Wort des Vaters, durch das die Zeiten erschaffen wurde, wurde für uns in die Zeit geboren. Er, ohne dessen göttliche Erlaubnis kein Tag seinen Lauf beendet, wollte einen Tag haben, an dem er geboren werden würde. Er war bei seinem himmlischen Vater längst bevor die Kreisläufe der Zeit existierten. Aber er wurde von einer Frau auf Erden geboren und trat in die Kreisläufe der Jahre ein. Der Schöpfer des Menschen wurde ein Mensch. Der Herrscher über die Sterne wurde an der Mutterbrust gestillt, damit er das Brot des Lebens, den Hunger erfahren sollte, damit er die lebendige Quelle, den Durst fühlen möge und damit er das Licht, die Müdigkeit kennen sollte. Er, der Weg, wurde müde vom Laufen. Er, die Wahrheit, wurde von lügnerischen Zeugen angeklagt. Er, der Richter der Lebenden und Toten, wurde vor einen sterblichen Richter gestellt. Er, die Gerechtigkeit in Person, wurde von Ungerechten verurteilt. Er, die Selbstbeherrschung in Person, wurde mit Peitschen gegeißelt. Er, das Fundament aller Dinge, wurde an ein Kreuz gehängt. Er, der sprichwörtliche Mut, wurde geschwächt. Er, das Leben, musste sterben. Er ertrug diese und andere Erniedrigungen, um uns, unwürdige Kreaturen, zu befreien. Er, der ohne Anfang der Sohn Gottes vor aller Zeit war, beschloss in diesen letzten Zeiten, ein Menschensohn zu werden. Er setzte sich sehr viel Bösem aus, um unseretwillen, obwohl er selbst nichts Böses getan hatte. Und wir, die wir aus seinen Händen so viel Gutes bekamen, hatten nichts dafür getan, um dessen würdig zu sein. Zweiter und letzter Punkt, ein steiler Aufstieg. Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Wie sieht Gottes Reaktion auf die Selbsterniedrigung seines Sohnes aus? Das kleine Wörtchen darum, ganz am Anfang, zeigt es. Darum, weil Jesus in freiem und souveränem Entschluss sich auf die Stufe von Geschöpfen begab. Darum, weil er Anfeindungen, Verachtung und Widerstand von Menschen erduldete, ohne Bitterkeit. Darum, weil er nicht aufgab, sondern an Gottes großem Rettungsplan unbeirrt festhielt. Darum, weil er die Scham und den Schmerz des Kreuzes aushielt, an das man ihn nagelte. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Jesus Christus ist der Herr. Hier wird ein Muster erkennbar und ich möchte, dass Sie das behalten, weil es für Sie wichtig sein wird. Das Muster von Erniedrigung und Erhöhung. Erst kommt die Erniedrigung, dann die Erhöhung. Keine Erhöhung ohne vorherige Erniedrigung. So ist das bei Gott. Jesus selbst ist diesen Weg gegangen und diesem Muster gefolgt, kompromisslos. Erst die Erniedrigung, dann die Erhöhung. Und alle, die Jesus lieb haben, gehen genau denselben Weg und folgen genau demselben Muster. Erst die Erniedrigung, dann die Erhöhung. Jesus hat das mal ganz allgemein und sehr klar auf den Punkt gebracht. Er sagte in Lukas 14, Vers 11, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Will sagen, wer sich dazu entschließt, der Verachtung, dem Spott, der Häme und der Verachtung standzuhalten, die Welt über Christen auskippt, der und nur der wird erhöht werden. So hat Jesus das festgelegt. Und wer etwas anderes von ihm erwartet, wird enttäuscht werden. Erst die Erniedrigung, dann die Erhöhung. Es gilt für jeden von uns. Damit sind wir an einem sehr ernsten Punkt. Es gibt in Deutschland zwar noch keine Christenverfolgung, das ist wahr, wohl aber eine beginnende Bedrängnis. Der Widerstand gegen Christen nimmt zu, der Spott nimmt zu, die Verunglimpfung von Christen nimmt zu, besonders in den Massenmedien. Die Nachteile, die Christen hinnehmen müssen, nehmen zu. Und die Frage ist, sind wir bereit, das auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, den Weg mit Jesus unbeirrt weiterzugehen, auch wenn es in die Erniedrigung geht? Wenn man uns Widerstand entgegensetzt, wenn man uns verspottet, verunglimpft und auch, wenn wir zukünftig auch im Beruf mehr Nachteile hinnehmen müssen. Ärzte, die sich heute weigern, Abtreibungen durchzuführen, weil Gott den Mord verbietet, haben es heute schwer. Manche finden kaum eine Anstellung. Pastoren, die die Bibel umfassend als Gottes irrtumsloses Wort anerkennen und entsprechend predigen, haben es zumindest in den evangelischen Landeskirchen, ich vermute fast auch in vielen FEGs, alles andere als leicht. Christen, die im Beruf zu Jesus und seinen Maßstäben stehen und sich weigern, Unwahrhaftigkeit und Unehrlichkeiten zu decken und mitzumachen, erleben schnell, dass sie unter Druck gesetzt, bedroht und womöglich gekündigt werden. Es gibt eine beginnende Bedrängnis. Und Christen werden sehr wahrscheinlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch mehr Nachteile hinnehmen müssen, als sie das heute schon tun. Unser Leben wird anders werden in den Jahren, die kommen. haben Sie ein Ja dazu? Haben Sie ein Ja dazu, Jesus dennoch treu zu sein? Unter allen Umständen treu. Und für ihn den Weg in die Erniedrigung zu gehen, wenn es denn so sein soll. Es wäre gut, wenn es so wäre. Denn dann, liebe Freunde, haben wir Zukunft. Nur wer bereit ist, den Weg in die Erniedrigung zu gehen, hat Zukunft. Gute, helle Zukunft. Denn dann wird Gott uns erhöhen, wenn wir im Himmel ankommen. Erinnern Sie sich vielleicht noch an das Lied von Frances Crosby, der blinden amerikanischen Liedermacherin? Ich glaube, wir haben es hier schon mal gesungen. Sie schreibt in einem ihrer Lieder: Herr, mein Heiland und mein Hirte, der des Lebens Bahn mir brach, ich bin dein von ganzem Herzen, dir nur will ich folgen nach. Nimm mich hin zu deinem Dienste, tue, was dein Mund versprach, geh voran, du großer Meister, so will ich dir folgen nach. Und jetzt Achtung, führ mich durch dies Erdentale, halt mein Herze treu und wach, bis du kommst dann hin zum Throne, lass mich froh dir folgen nach, durch die Schmach zur Ehrenkrone, Herr, dir will ich folgen nach. Durch die Schmach zur Ehrenkrone. Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist. Und das ist auch unser Weg. Und wenn wir den gehen, dann wartet am Ende die Ehrenkrone. Und wenn wir den nicht gehen, dann wartet die Ehrenkrone nicht. Ich weiß nicht, wie die Ehrenkrone aussehen wird. Keine Ahnung. Aber dass sie uns zu Tränen der Dankbarkeit und des Glücks rühren wird, das weiß ich. Und in dem Moment, wo wir sie in Händen halten, werden wir sagen, das hier hat jeden Einsatz, alle Verachtung, alle Widerstände, alle Tränen, alle Nachteile auf der Erde gelohnt. Wenn wir den Weg von Erniedrigung zu Erhöhung mutig und unbeirrt gehen, dann haben wir Zukunft. Denn so schließt unser Predigttext: vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Was wir hier haben, ist eine Beschreibung der Zukunft. Vor Jesus werden sich, wenn es soweit ist, sich alle Knie beugen. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus ist der Herr. Welche Knie sind das? Genau. Und welche Münder? Nun, es werden all diejenigen sein, die den Gott der Bibel geliebt und ihm treu gewesen sind. Zum Beispiel all die Glaubenden aus dem Alten Testament. Noah und Adam, David und Hiskia, Josia, Jesaja, Jeremia und all die vielen namentlich gar nicht bekannten Glaubenden des Alten Testaments. Sie werden in Anbetung vor Jesus knien und bekennen, du bist Herr. Und dann die vielen, vielen Christen, die durch die Jahrhunderte Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen und ihm in Treue nachgefolgt sind. Eine unabsehbar große Schar, die werden auch dabei sein und Jesus anbeten und voller Freude seinen Namen bekennen. Und jetzt wird's ernst. Denn auch die vielen, vielen Menschen, die durch die Jahrhunderte hindurch nie Zeit für Gott hatten und keinen Platz für den Messias in ihrem Leben, die Menschen, die die Vergebung verachteten, sie werden ihre Knie beugen müssen und anerkennen müssen, Jesus ist der Herr. Jeder Mensch wird am Ende seines Lebens seine Knie beugen vor Jesus und bekennen, dass er der Herr ist. Die einen voller Freude und Dankbarkeit, die anderen unter Zwang und gegen ihren Willen. Die einen voller strahlender Erwartung auf eine ewige Zukunft mit Jesus im Himmel, die anderen voller Furcht auf eine Dunkelheit, die zukünftig auf sie wartet, auf ewige Verlorenheit und endgültige Trennung von Gott. Verstehen Sie, jeder Mensch wird am Ende seine Knie beugen und bekennen, Jesus ist der Herr, früher oder später. Jeder Mensch. Es ist nicht die Frage, ob. Es ist nur die Frage, wann? Früher oder später wird es jeder tun. Die einen, weil sie wollen, die anderen, weil sie müssen. Denn Jesus ist der Herr und er ist die Zukunft. Und alle, die hier auf der Erde den Weg von Erniedrigung zu Erhöhung mit Jesus mitgegangen sind, die und nur die, werden in der Zukunft Gottes mit dabei sein. Und darum geht von Weihnachten eine große, strahlende, aber auch sehr ernste Einladung aus. Es ist kein Eierpopeier. Die Einladung, sich retten zu lassen aus Sünde und Verlorenheit, ist etwas unermesslich Großes, aber auch Ernstes. Wer diese Einladung annimmt, wird für immer gerettet werden, keine Frage. Er wird den Weg der Erniedrigung hier auf der Erde gehen, aber im Himmel bei der Erhöhung ankommen. Er wird in der ewigen hellen Zukunft dabei sein, die Jesus heißt. Gott ist ein Gott des Verzichts, so hatten wir begonnen. Erinnern Sie sich? Jesus verzichtete auf sehr vieles, um uns Rettung zu bringen. Er ging den Weg der Erniedrigung, aber nach der Erniedrigung kam die Erhöhung. Sein Name steht seitdem über allen Namen. Und die, die ihn lieb haben und hier auf der Erde in Treue nachfolgen, die werden auch erhöht werden. Sie werden ihn sehen, wie er ist, und in strahlender Freude ihn anbeten für immer und immer und immer.